Herzlich willkommen bei Lebensbrot, Predigten und Andachten als Nahrung für die Seele. Verloren, trotzdem gewonnen. Es ist Mittagspause. Der Chef geht mit seinen beiden Angestellten in der Stadt Mittagessen. Sie finden eine Flasche, heben sie auf, machen sie sauber und beim Öffnen kommt ein Geist aus der Flasche. Also ist jetzt nicht biblisch, ne? Um nur das klarzustellen. Kommt ein Geist aus der Flasche. Und sie sagt, danke, dass ihr mich befreit habt. Als Dankeschön habt ihr drei Wünsche frei. Der erste Angestellte, ich wünschte, ich wäre jetzt auf Hawaii. Schwupp, er ist auf Hawaii. Der zweite Angestellte, oh, ich habe schon immer von der Kreuzfahrt geträumt. Schwupp, ist auf dem Schiff, auf der Kreuzfahrt. Als letztes der Chef an der Reihe, sich etwas zu wünschen. Der Chef sieht auf die Uhr, sagt, Mittagszeit ist vorbei. Ich wünsche mir, Sie sind alle wieder im Büro. Ja, so kann es passieren, dumm gelaufen. Auch wenn das vielleicht nur ein, nein, das ist ein Witz. So ähnlich mag es vielleicht der ein oder andere auch schon mal erlebt haben. Da hatte man die große Chance, war so dicht vor der Erfüllung eines großen Traums und dann durch irgendeinen Umstand hat sich alles zerschlagen. Aus der Traum. Die Realität hat dich eingeholt und die Wirklichkeit kann hart sein. So eine harte Wirklichkeit kann man sich manchmal im Leben als Christ in der Nachfolge Jesu auch erleben, kann sich einstellen. Auch als Christen, die wir für Gott leben, müssen wir manches Mal entdecken, dass das Leben als Christ kein Urlaub auf Hawaii, kein Relaxen in der Südsee ist, sondern manchmal Tag für Tag mühsamer Alltag sein kann. So erlebt es bereits der Vater des Glaubens. Was war das für ein Höhepunkt? Vor zwei Wochen war unsere Einweihungsfeier, habe ich darüber gepredigt, als sich der lebendige Gott aus heiterem Himmel bei ihm meldete und sagte, aus dir mache ich was ganz, ganz Großes. Und jetzt gehen wir los, Abraham. Aufbruch in eine neue Zeit, das Thema. Bei so einem Reiseleiter, da muss doch alles glatt laufen, wenn der vorne weggeht. Und wenn Gott was verspricht, dann kann das doch nur heißen, dass ich chillig, unangefochten warten kann, dass irgendwie alles von selbst geschieht. Denkt man. Wünscht man sich vielleicht auch manchmal. Also ich wünsche mir es schon manchmal. Doch, wenn wir auf Abraham sehen, Abraham wurde nicht in einen schlüsselfertigen Neubau, in einer Neubausiedlung im Land Kanaan erwartet. Es gab kein Empfangskomitee, keine Blumen, keine Urkunden, nur ein Land, in dem andere Völker wohnten und wo Abraham nichts anderes als ein Ausländer war. Ein Eindringling. Einer, der mit seinem großen Nomadenvolk als Bedrohung empfunden wurde. Einer, der den einheimischen Bodenschätze und Brunnen streitig machte. Und ebenfalls alles andere als rund lief es mit der anderen Verheißung, den vielen Nachkommen, die Abraham und Sarah kriegen sollten. Vielleicht kurz vorbemerken, ich rede immer von Abraham und Sarah. Ihr wisst schon, die Umbenennung kommt erst später. Aber einfach, um es leichter zu verstehen. Abraham und Sarah hatten nämlich noch keine Kinder. Sie waren zwar reich, aber kinderlos. Ob Abraham sich das so ausgemalt hatte? Als Gott ihm versprach, ich will dir das Land geben und du sollst ein großes Volk werden? Das alles waren ja nicht einmal Wünsche, die Abraham an Gott herangetragen hatte, auch nicht irgendeine mysteriöse Fee, die da aufgetaucht war. Es war nicht mal Gebetsanliegen von Abraham. Im Gegenteil, Gott kam auf ihn zu. Gott sagte zu ihm, Abraham, ich will das aus dir machen, zieh einfach los. Und nun war Abraham da, wo Gott ihn haben wollte, und was war da? Nix. Tote Hose. In dem Land, das er kriegen sollte, entstanden so nach und nach, wenn man die Bibel nachliest, Altäre. Überall da, wo Abraham Gotteserlebnis hatte, hat er einen Altar gebaut. Aber letztlich wirkten sie nur wie Denkmäler, dass Gott hier zwar zu ihm gesprochen hatte, doch gefühlsmäßig war das Ganze sicher irgendwie irreal. Zumindest solange Abraham nichts von dem sah, was Gott ihm verheißen hatte. Und das sollte noch lange, sehr lange dauern. Zunächst wurde erstmal alles noch schlechter. Das war das, was Hans uns eben vorgelesen hat, aus 1. Mose 12. Das Essen ging aus. Eine Hungersnot, weit weg von der alten Heimat, hier in der Fremde, die ihm irgendwie nicht zur Heimat werden wollte. Wenn Gott schweigt, wenn seine Versprechen nicht so eintreten, wie wir es gern hätten, dann kommen doch manchmal so ganz typische Gedanken in uns hoch, wie lauter Dinge, die wir tun, die wir jedem anderen in der Seelsorge abraten würden. Du musst auf Gott sehen, du musst Gott vertrauen. Es wird schon. Gott hat bisher auch immer geholfen. Ja, das haben wir im Kopf drin, aber wo ist es im Herz? Ich habe 3 Punkte für heute, auf die ich eingehen möchte. Das erste, Glauben verloren, Frau gewonnen, das bezieht sich auf Kapitel 12 noch. Dann das zweite, Land verloren, Frieden gewonnen. Und das dritte, Luxus verloren, Segen gewonnen. Ich möchte zunächst aus 1. Mose 13 weiterlesen. Die ersten Verse hat ja Hans uns vorhin schon vorgelesen. Abraham kehrte um in den Süden des Landes Kanaan. Abraham kehrte in den Süden des Landes Kanaan zurück und mit ihm seine Frau und sein Neffe Lot. Ihren ganzen Besitz führten sie mit sich. Abraham war sehr reich. Er besaß viele Viehherden, dazu Silber und Gold. Sie blieben aber nicht im Süden, sondern zogen in Tagesmärschen nach Bethel, zu jener Stelle, wo sie ihr Zelt zuerst aufgeschlagen hatten, zwischen Bethel und Ai. Bei der Opferstätte, die Abraham damals aus Steinen erbaut hatte, betete er nun zum Herrn. Wie Abraham war auch Lot sehr reich. Er besaß viele Schafe, Ziegen und Rinder und eine große Anzahl Diener und Mägde. Darum gab es nicht genug Weideplätze für alle Viehherden. Sie konnten unmöglich zusammenbleiben, zumal die Kanaaniter und Perisiter noch im Land wohnten. Immer wieder gerieten Abrahams und Lots Hirten aneinander. Abraham besprach das mit Lot. Es soll kein böses Blut zwischen unseren Hirten geben. Wir sind doch Verwandte und sollten uns nicht streiten. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Das Land ist groß genug. Entscheide du, wo du dich niederlassen möchtest. Wenn du den Westen wählst, gehe ich nach Osten. Wenn du lieber nach Osten ziehst, gehe ich nach Westen. Lot betrachtete das Land genau und sah die fruchtbare Jordanebene, überall reich bewässert bis nach Zoar hin. Später veränderte sich die Landschaft, nachdem der Herr Sodom und Gomorra vernichtet hatte. Die Jordanebene sah aus wie der Garten des Herrn oder das Niltal in Ägypten. Darum wählte Lot diese Gegend. Er verabschiedete sich von Abraham und machte sich auf den Weg nach Osten. Abraham blieb im Land Kanaan, während Lot sich bei den Städten in der Jordanebene aufhielt und mit seinen Zelten umherzog, bis er an die Stadt Sodom herankam. Die Menschen dieser Stadt waren schlecht. Was sie taten, verabscheute der Herr. Nachdem die beiden sich getrennt hatten, sagte der Herr zu Abraham: Schau dich nach allen Seiten um. Das ganze Land, alles, was du jetzt siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für immer. Ich will dir so viele Nachkommen schenken, dass sie unzählbar sind wie der Staub auf der Erde. Mach dich auf den Weg und durchziehe das Land nach allen Richtungen, denn dir will ich es geben. Abraham zog also weiter und schlug seine Zelte bei den Terebinden von Mamre auf, nahe bei Hebron. Dort baute er aus Steinen eine Anbetungsstätte für den Herrn. Das Kapitel beginnt mit der Aussage, Abraham kehrte zurück in den Süden des Landes Kanaan. Wie es dazu gekommen war, haben wir gelesen. Ich möchte es aber als erste Überschrift nehmen. Glauben verloren, Frau verloren. Abraham war an dem Ort der Verheißung, aber wie sah es wohl in Abraham aus? Welche Gedanken beschäftigten ihn? Vielleicht solche wie, jetzt bin ich da hingegangen, wo Gott mich hingeführt hat. Ich habe alles gemacht, was ich sollte. Ich habe alles aufgegeben, alles. Ich bin ein Ausländer, ein Fremder, ein ungeliebter Eindringling und das alles, weil Gott das so von mir wollte. Und was tut Gott jetzt für mich? Er lässt mich hungern. Was tue ich hier nur? So ähnlich stelle ich mir, steht nicht in der Bibel, aber so ähnlich stelle ich mir das Gedankenkarussell vor, das so in Abraham hineingerutscht ist. Er hat ein großes Volk zu versorgen, wir haben gelesen, wie viel Tiere und Mägde und so weiter dazugehörten. Lot ebenso. Und dann gab es eine Hungersnot. Hier in dem Land, wo er ein großes Volk werden sollte. Das kann doch nicht sein. Das fängt überhaupt nicht gut an. Und kurz entschlossen packt Abraham seine 7 Sachen, waren sicher mit Sicherheit mehr, und zieht weiter nach Ägypten. Er zieht dahin, wo es genug zu essen gibt. Und es fällt auf, dass an dieser Stelle nichts davon steht, dass Abraham das irgendwie mit Gott abgesprochen hätte oder gebetet hätte oder gefragt hätte. Er scheint es ganz eigenmächtig gemacht zu haben. Ich habe Hunger, da gibt's was zu essen, logisch, da gehe ich hin. Es mag menschlich vernünftig gewesen sein, vielleicht hätte Gott es ihm ja auch sogar gesagt, zieh nach Ägypten, da gibt's genug zu essen, für eine Zeit zumindest, aber wir lesen nichts davon. Es wirkt so, als ob der Hunger Abraham nach Ägypten trieb. Glaubt Abraham nicht mehr, dass Gott ihn hier richtig führt? Es wirkt so und es sieht so aus, als ob der Vater des Glaubens, wie er später genannt wird, hier Gott überhaupt nicht glaubt, Gott gar nicht vertraut. Was Abraham macht, ist, darf man es heute noch sagen, typisch männlich. Jetzt packen wir mal an, jetzt legen wir einfach los. Selbst ist der Mann. Und Abraham vertraut nur auf sich und das war keine besonders gute Idee, weil der nächste Schritt ist, dass Abraham jetzt plötzlich Angst bekommt. So kurz vor der Grenze sagt er zu seiner Frau Sarah, ich habe Angst, dass mich die Ägypter umbringen, wenn sie hören, dass du meine Frau bist. Du bist schön, da habe ich Angst, dass sie mich töten, um dich haben zu können. Darum lass uns doch mal sagen, du bist meine Schwester. Zumindest ein Indiz, dass Abraham an dieser Stelle den Weg nicht mit Gott gegangen ist, denn das hätte er mit Gott besprochen und ich glaube nicht, dass er dann hätte lügen müssen. Wahrscheinlich hätte Gott ihm die Angst sogar nehmen können. Aber er tat es nicht. Er vertraut nicht Gott, er vertraut niemand mehr. Abraham handelt nicht mehr im Vertrauen auf Gott. Und das ist unter dem Strich ganz einfach Unglaube. Abraham glaubt hier nicht. Er vertraut nicht. Die Folgen des Unglaubens bei Abraham an dieser Stelle, Abraham geht sehr flexibel, würde man heute sagen, mit der Wahrheit um. Er lügt, zum Teil jedenfalls, denn Sarah ist ja nicht nur seine Frau, sie ist auch seine Halbschwester. Also ist nicht ganz gelogen, es ist noch was Wahres dran. Aber eine halbe Wahrheit ist in der Regel eine ganze Lüge. Und es kommt, wie es kommen muss. Die Ägypter staunen über Sarahs Schönheit. Und der Pharao bekommt es auch mit und, ach, das ist ja Abrahams Schwester. Und was macht er? Überschüttet Abraham mit Geschenken, mit Reichtümern und nimmt Sarah, ein bisschen salopp gesagt, als eine weitere Trophäe mit in seinen Haaren. Ja, Abraham, so schnell kann es gehen. Vertrauen auf Gott verloren, Frau verloren und das alles aus Unglaube. Okay, kann man sagen, finanziell hat sich's für Abraham ja gelohnt. Der Pharao wird dann nicht kleinlich gewesen sein. Nur was hat er davon? Nichts. Geld macht nicht glücklich. Geld kann sogar sehr schnell unglücklich machen. Aber die geistliche, die heilsgeschichtliche Dimension dieser Geschichte ist eigentlich noch viel tragischer. Denn was tut Abraham hier? Er verschachert die Mutter der Verheißung. Abraham und Sarah, aus euch soll ein großes Volk werden. Und die Mutter der Verheißung verschachert hier Abraham an den Pharao. Er verkauft sie, meistbietend, naja, es wird nicht viel mitgeboten haben, aber es gab viel dafür. Abraham verschachert sein geistliches Kapital, seine Verheißung für irdischen, vergänglichen Reichtum und aus Angst. Und alle Verheißungen Gottes wirft er hier über Bord, macht damit eigentlich Gottes Heilsplan an dieser Stelle zunichte. Aus dir soll ein großes Volk werden. Ende der Geschichte. Frau weg. Wie soll es jetzt noch zum Volk Israel, zum Judentum, zu Jesus als Nachkomme von Abraham und Sarah kommen, wenn Abraham hier schon alles in den Sand setzt? Ich bin allerdings ziemlich sicher, dass Abraham in diesem Moment, als er das tat, das alles überhaupt nicht im Blick hatte. Der sah nur die aktuelle Situation. Und so geht es uns ja manchmal auch. Wir reagieren situationsbedingt und denken manchmal, hätte ich doch ein bisschen weiter gedacht. Abraham handelt, er agiert, er kämpft ums nackte Überleben, zumindest fühlt er das. Angst diktiert seine Entscheidungen. Und wenn man es zusammenfasst, geht es immer um er. Also Abraham, Abraham, Abraham. So stark, dass er, wie man heute sagen, über Leichen ging. Nicht ganz. Er hat seine Frau ja nur verkauft, damit sein Leben eben nicht in Gefahr gerät. Dieser Abraham. Da war Abraham nun in einen ganz schönen Schlamassel geraten. Faktisch hat er sein ganzes Leben, seine ganze Zukunft verraten und verkauft. Ende und aus ist die Geschichte mit Gottes Heilsplan. Wenn hier Gott die Geschichte mit Abraham beendet hätte, dann könnten wir alle aufgeben. Hans hat so schön gesagt, wir schaffen es ja gar nicht. Vielleicht seid ihr besser, aber ich schaffe es auch nicht besser als Abraham. Ich erlebe das auch immer wieder. Wie oft und wie schnell und wie leichtfertig haben wir schon unseren Glauben über Bord geworfen, nicht mehr Gott seinen Verheißungen, seinen Zusagen getraut oder vertraut. Es hat sich nur noch alles um uns gedreht. Wie gut sind wir im Ich-Sagen, kreisen um uns unsere Sicht, unsere Angst, unseren Willen und merken es einfach nicht, dass wir Gott aus den Augen verlieren. Und wie schnell sagen wir, dein Wille geschehe, beten es sogar im Vater unser, möchten aber letztlich nur ein Ja zu unserem Willen, dass Gott Ja zu unserem Willen sagt. Letzten Sonntag da war Jürgen Schmidt, hat so ein schönes, ironisches Lied von Jürgen Werth eingespielt. Ich will nur, dass du willst, was ich will. Erinnert ihr euch, die da waren? Das ist ja schon auf den Punkt gebracht. Und wie schnell bemühen wir uns ab, alles zu bekommen, was wir wollen. Wir mühen uns aufopferungsvoll, kämpfen für unseren Willen und laufen wir dann nicht manchmal auch Gefahr, uns auf Halbwahrheiten einzulassen? Man kann es ja gerade noch so sehen, kann man ja vielleicht gerade noch so durchgehen lassen. Der Zweck heiligt die Mittel, aber anstelle darauf zu warten, dass der Vater im Himmel den Weg dafür frei macht, handeln wir selber. Und genau das tut Abraham hier. Nichts als das, womit wir heute auch noch als Kinder Gottes, als geistliche Nachkommen nicht zu kämpfen hätten. Und wie froh bin ich, dass die Bibel an dieser Stelle einfach ehrlich ist. Sie malt uns keine Heldengeschichten. Sie zeigt uns ganz ehrlich, wie Nachfolge auch aussehen kann. Und vor allem zeigt uns ganz ehrlich, wie wir Menschen sind, hält uns Spiegel vor und zeigt genauso ehrlich, wie Gott ist. Wie Gott mit dem Versagen, dem Unglauben seiner Leute umgeht und wie Gott manchmal echt die Kohlen aus dem Feuer holt, an denen wir auch noch draufgegangen wären. Gott tut es. Manchmal auch nur um seines Namens willen. Du bereitest mir einen Tisch, betet David, oder um deines Namens willen. Das dürfen wir auch erleben, dass Gott zu uns steht, weil es auch um ihn und seine Ehre geht. Damit wir wieder uns an uns und an anderen sehen, dass wir nicht Helden sind, aber dass wir einen heldenhaften Gott haben. Abraham hatte im Prinzip hier alles verloren, außer Reichtum. Nicht nur seine, auch die Zukunft der jüdischen und christlichen Gemeinde war an dieser Stelle buchstäblich verkauft und dann greift Gott ein. Er straft. Und jetzt kommt der Hammer, an dem ich immer wieder zu knabbern habe. Er straft nicht Abraham. Er straft den Pharao. Lest in Kapitel 12 ruhig nochmal nach. Er straft den Pharao. Nicht Abraham, der Pharao wird mit seiner ganzen Familie mit Krankheiten bestraft. Und jetzt bedeutet, was heißt, um meines Namens willen, weil er sich am Eigentum Gottes vergriffen hatte. Gott hatte Abraham und Sarah auserwählt. Sie gehörten zu ihm. Und auch wenn Abraham hier richtig Mist, Bullshit, würde man sagen, gebaut hat, sagt Gott, ey, das sind meine. Und Pharao, auch wenn du es nicht weißt, du vergreifst dich an etwas von mir. Und so bestraft Gott Pharao und nicht Abraham. Und zwar auch nicht so, dass er ihm die Geschenke wieder abnimmt, wir lesen nichts davon. Und am Strich geht Abraham wahrscheinlich reicher aus Ägypten raus, wie er reingekommen war. Er stellt ihn zurecht. Nee. Sondern dem er ihn zur Rede stellt, zu Recht Vorwürfe macht und des Landes verweist. Pharao stellt den Abraham zur Rede. Ich habe es, glaube ich, nicht deutlich genug gesagt. Abraham wird von Pharao zur Rede gestellt. Er macht ihm Vorwürfe und er verweist ihn des Landes. Das war für Abraham richtig deftig peinlich. So eine richtige Demütigung. Und ich weiß nicht, ob Abraham so ein Typ war, aber da kann man schon rot werden. Das ist echt hammerhart peinlich. Und möchte am liebsten vielleicht im Boden versinken. Und so flieht Abraham zurück von den Ägyptern, zurück in das Land, das ihm einmal gehören soll, zurück an den Ort, wo Gott ihn haben will, mit seiner Frau. Welche Folgen hatte diese unrühmliche Episode für Abraham? Ja, er ist noch reicher geworden. Er hat seine Frau zurückbekommen durch Gottes Gnade. Er hat aus seinem Unglauben heraus aber auch eine ziemlich prägende Gotteserfahrung gemacht. Vielleicht könnt ihr es nachvollziehen, dass manchmal die Dinge, wo wir Mist gebaut haben, die nicht gut waren, die richtig schwierig waren, uns viel weitergebracht haben, als da, wo alles glatt lief. Abraham erlebt in seinem Misstrauen, Gott ist da, auch wenn ich ihn nicht sehe. Und Gott ist der Herr der Lage, selbst wenn ich ein unvorstellbar großes Chaos angerichtet habe. Oh, bin ich manchmal so froh, dass ich beten kann, Jesus, ich habe echt Mist gebaut. Und ich weiß nicht, wie da rauskommen kann. Aber danke, dass du den Überblick hast. Und Abraham erlebt, Gott verwirft mich nicht, er steht trotzdem mehr zu mir als zu anderen, die nicht zu ihm gehören. Und darum hat der Pharao hier das Nachsehen. Und das finde ich auch eine tolle Ermutigung für Kinder Gottes, dass unsere Taten des Unglaubens uns nicht automatisch und zwangsweise zu einer Feindschaft mit Gott führen, dass unser Unheil, das wir anstellen, Gott auf wunderbare Art und Weise auch noch gut machen kann. Und wenn wir uns von ihm immer wieder an den Punkt führen lassen, wo er uns haben will, dann wird und geht er mit uns auch weiter. Sagt sich nicht von uns los. Und auch wenn diese Geschichte so gut ausgegangen ist, Unglaube wird durch diese Erfahrung Abrahams nicht zu einem Freibrief, dass wir einfach drauf losleben können. Machen, was wir wollen, Gott wird es ja schon richten. Und doch ist diese Geschichte eine Ermutigung, wenn wir in Taten des Unglaubens geschlittert sind und nicht mehr hoffen oder glauben können, dass Gott noch auf unserer Seite steht. Denn Gott bleibt treu, auch wenn wir untreu sind. Und genau darum dürfen wir immer wieder zu ihm zurückgehen. Und genau das tut Abraham hier übrigens wie alle anderen Vorbilder der Bibel auch. Auch David tat das wieder. Und Abraham hat gelernt, dass Loslassen und Verzichten durchaus Gewinnen heißen kann. Und deswegen der zweite Gedanke, Land verloren, Frieden gewonnen. Abraham ging also zurück zu Gott, zurück an den Ort, wo er seine letzten Begegnungen mit Gott hatte. Das sind interessante Gedanken. Wenn wir uns so richtig verlaufen haben und daran erinnern, was haben wir mit Gott erlebt, wie haben wir Gott erlebt und da weitermachen. So auch Abraham, er geht dahin, wo er ein Denkmal, ein Altar für Gott gebaut hatte. Er ging damit zurück in die Spur der Nachfolge, aber damit wurde sein Leben an sich nicht ruhiger oder entspannter. Der Druck von außen, wo er sich reingerissen hatte, der war zwar jetzt weg, er war wieder frei, aber jetzt kam plötzlich Druck von innen, aus den eigenen Reihen. Streit mit Lot, Unfriede, Zank und Kampf. Und das mit der eigenen Familie. Und sie stellen fest, das Land wurde zu klein für die wachsenden Völker von Abraham und Lot. Schließlich gab es außer diesen Ausländern, also Lot und Abraham, ja auch noch die Inländer, wie die Kanaaniter und die Perisiter, die da wohnten. Und Abraham reagiert auf diese neue Herausforderung aber jetzt nicht mit Unglauben, sondern mit einer gewaltigen Portion Glauben. Er ist der Träger der göttlichen Verheißung, wo Gott gesagt hat, dieses ganze Land soll dir gehören. Und auf diese Zusage, auf diese Verheißung erhebt er jetzt keinen Anspruch. Abraham will Frieden und darum macht er Lot ein gewaltiges Angebot. Ich sage es mit meinen Worten, Lot, sieh dir das Land mal genau an. Und dann such dir aus, wohin du ziehen willst, welches Land du haben möchtest. Mir ist egal, gehst du in diese Richtung, geh in die andere Richtung. Wichtiger als Land, Reichtum und Besitz ist mir der Friede mit dir. Und der Lot, dieser Fuchs, nutzt das eiskalt aus. Er sieht, wo er besser leben kann, wo er reicher werden kann. Das war es ja, ne? Das fruchtbare Land, Tiere, das war, da wächst, da kommt man ganz schnell zu mehr. Da habe ich weniger Mühe, da muss ich ständig gucken, wo kriege ich Wasser her, da liegt alles vor der Haustür. Das war lukrativ. Das Angebot, das Abraham dem Lot hier unterbreitet, war für Lot wie ein Sechser im Lotto. Und das lässt er sich natürlich nicht entgehen. Auch Lot ist es egal, vielleicht wusste er es noch nicht, aber merkt es dann jedenfalls, dass der Reichtum die Menschen dort böse und schlecht gemacht hat. Er ist ja anders, nicht anders als, nein, er ist bis heute nicht anders, und zieht das an, wo wir es einfacher haben. Und dort, wo man hinzieht, wo die Menschen eine gewisse Lebensart haben, passt man sich in der Regel an. Psalm 1 heißt es, wir sollen nicht da sitzen, wo die Spötter sitzen. Es nicht da uns gemütlich machen, wo wir in Gefahr geraten, von Gott wegzukommen. Genau das tat Lot hier. Dass diese Entscheidung Lot für Reichtum sein Leben nachhaltig verändern sollte, konnte er da noch nicht ahnen. Aber am Ende führte die Entscheidung dazu, dass Lot alles verlor, zu einem Flüchtling wurde, dass er auf der Flucht seine Frau verlor, die den Reichtum nicht aufgeben wollte, dass er dahin siechte und so verkam, dass am Ende seine Töchter ihn sogar betrunken machten, um ein Kind zu kriegen von ihm. Das ging ganz schön bergab noch. Aber in dem Moment sah er als der große Gewinner aus. Ich weiß nicht, wer heute Morgen die Tageslese gelesen hat, Psalm 73. Da geht es genau auch darum, warum haben es die Gottlosen so gut? Und dann geht es darum, dass wir auf das Ende sehen sollen. Und das Ende sah für Lot und Abraham sah entsprechend aus, wie im Psalm 73 beschrieben. Aber all diese Folgen, die Lot jetzt noch nicht sehen konnte, hatten dieser Entscheidung für Leben in einem bösen, gottlosen Umfeld ihren Auslöser. Lot traf hier eine gottlose Entscheidung, die später sein ganzes Leben ruinierte. Und Abraham traf eine geistliche Entscheidung. Vielleicht war sie sogar so etwas wie die erste Frucht des Ägypten-Erlebnisses. Da sagte, da habe ich so versagt. Und Gott hat mich durchgebracht. Warum sollte ich ihm jetzt nicht vertrauen? Kann ich mir gut vorstellen. An dieser Stelle frage ich mich aber, wie treffen wir unsere Entscheidung? Wie Lot aus der rein menschlichen Perspektive des schönen Lebens und des schnellen Geldes? Oder wie Abraham aus einer geistlichen Perspektive, indem wir Gott vertrauen, auch egal, ob man uns gerade über den Tisch ziehen will oder nicht, ob man es gut mit uns meint oder nicht. Eins steht fest, unsere Entscheidungen sind die Grundlage für das, in welche Richtung sich unser Leben entwickeln wird. Abraham weiß um die Zusagen, die Gott ihm gegeben hat, und dieses Mal kann er warten. Er hält nicht fest, was er nicht halten kann. Die Verheißung kann man nur geschenkt bekommen und daran glaubt er. Darauf vertraut er. Abraham weiß nicht, was ihm diese Entscheidung, großzügig zu verzichten, wirklich bringen wird, außer erst einmal Frieden mit Lot. Aber Abraham trifft zwei geistliche Entscheidungen an dieser Stelle. Die eine, Frieden zu schaffen, wo es möglich ist. Und die zweite, Gott zu vertrauen, auch wenn wir noch nicht sehen können, was uns das bringen wird. Man ist halt immer erst hinterher klüger. Dafür gibt es manchmal so eine Art himmlische Streicheleinheit, die einfach gut tun und uns bestätigen, ermutigen können. Allerdings kommen diese Streicheleinheiten Gottes manchmal erst, meistens sogar erst, wenn wir etwas getan haben, nicht im Vorfeld. Und auch hier bei Abraham, nach seiner Entscheidung für Frieden mit Lot und Vertrauen auf Gott, erlebt er Luxus verloren, Segen gewonnen. Die Sache mit dem Segen, dem Gewinnen, funktioniert bei Gott oft anders, als wir es gern hätten. Wenn es nach uns ginge, zumindest kenne ich das von mir, dann hätte ich gern zuerst einmal den Segen, die Bestätigung, dass ich auch weiß, jetzt kann ich damit was anfangen und loslegen. Also zuerst Geld, Sicherheit und zumindest die Erfüllung der Verheißung vorher, nicht nachher. Aber erst nachdem Abraham sich von Lot getrennt hat, auf den Luxus und die Bequemlichkeit der fruchtbaren Gegend verzichtet hat. Na, das hieß es ja, ne? Da war alles fruchtbar, da war alles einfach. Und wo nicht fruchtbar war, musste man mit den Tieren, mit dem ganzen Volk, was dran ziehen, nach Wasser suchen, nach Nahrung suchen. Das war anstrengender. Das andere war luxuriöser. Also erst nachdem Abraham sich von Lot getrennt hat und auf das alles verzichtet hatte, bekommt er den Segen in Form einer erneuten Zusage, dass Gottes Wort auch trotz der Ägypten-Episode immer noch für ihn gilt. Abraham, trotz deines Fehltritts dort, mache ich keinen Abstrich an meiner Verheißung. Was Abraham hier an Lot aufzugeben, zu verlieren scheint, sieht aus Gottes Perspektive völlig anders aus. Denn noch gehört Abraham das Land ja nicht und später wird Abraham von Gott selbst erfahren, es wird auch noch 400 Jahre dauern, bis er soweit sein wird. Also bis dahin fließt noch viel Wasser den Jordan hinunter. Und dann, wenn Gottes Zeitpunkt kommen wird, dann wird von Lot keiner mehr reden. Aber Abrahams Geschichte wird weitergehen, bis sich alles erfüllt. Wir wissen auch nicht, wie es mit Lot nachher geendet hat. Das letzte Episode ist es mit seinen Töchtern. Aber von Abraham reden wir bis heute. Ist der Vater des Glaubens, ist einer in dieser Stammbaumlinie zu Jesus hin. Was kann das für dich und mich heute bedeuten? Wenn du immer noch darauf wartest, dass Gott dir etwas sagt, dir etwas bestätigt oder eine Verheißung erfüllt, dann könnte es auch mal daran liegen, dass dieses nachdem nicht eingetreten ist. Das heißt, dass du noch nicht im Glauben, im Vertrauen Schritte gewagt hast, gehandelt hast, auf die Gott wartet. dass du auf Gott wartest, wenn er darauf wartet, dass du mit dem nächsten Schritt dran bist. Vielleicht einen Schritt des Vertrauens, des Glaubens. Den Glauben wie Abraham kann auch heißen, bei der Geschichte in Ägypten können wir es lernen, wie wir es eben nicht tun sollen. Einfach nur losmarschieren, Hände hochkrempeln, Ärmel hochkrempeln, ohne mit Gott drüber zu reden. Und bei der Geschichte mit Lot können wir lernen, wie wir zum Vorbild werden, wie wir es tun sollen. Dass wir Gott vertrauen, auch wenn wir momentan sagen, eigentlich bin ich der Depp. Vielleicht fragst du dich, wie soll ich aber wissen, was dran ist? Gott hat uns dafür seinen Geist gegeben. Der Heilige Geist heiligt unsere Vernunft. Das heißt, wenn wir den Raum zum Wirken in uns geben, sind wir manchmal sehr gut in der Lage, vernünftige, heilige Entscheidungen zu treffen. Die Prüfung aus der Sicht der Bibel, dem Wort Gottes, ist wichtig und in jedem Fall der erste Schritt. Aber auch dann dürfen wir Mut haben, wenn Gottes Geist in uns wohnt, dass ich Entscheidungen treffen kann, die gottgemäß sind. Und dann haben wir als zweites das Gewissen. Es hat so die unangenehme Eigenschaft, wenn es von Gottes Wort eingestellt ist, dass es Alarm schlägt, wenn wir drohen, was Falsches zu machen. Das gibt so blöde Gefühle, so innere Kämpfe, die dann auftauchen. Dann merkt man, da kämpfen so zwei Mächte in uns. Aber dieses Gewissen lässt uns nicht in zur Ruhe kommen, bis wir das in Ordnung bringen, was Gott will. Beide sind Entscheidungshilfen, die Gott in unser Leben gegeben hat. Und je mehr wir Gott in unserem Leben zum Zukommen lassen, je mehr wir Erfahrung sammeln, die kommen nicht von Anfang, dass sie sofort genau immer alles richtig einordnen weiß. Auch Abraham, diese Ägypten-Episode gehörte dazu, dass er Gott ganz anders verstehen konnte und andere Entscheidungen treffen konnte. Also auch wenn du Mist mal gebaut hast, Dinge nicht so gut gelaufen sind, das sind Erfahrungen, die Gott dir gegeben hat, mit denen er aber weitergehen möchte mit dir, die dir beim nächsten Mal helfen können, zu entscheiden, soll ich das jetzt machen, soll ich das tun, was ist Gottes Wille? Gott lernt es uns, bringt es uns bei, in der Nachfolge ihn immer besser zu verstehen. Abraham, wie übrigens auch David und viele andere, haben sich so von Gott immer wieder auf Kurs bringen lassen. Sie haben viele Fehler gemacht und daraus gelernt. Aber sie haben sich immer auch korrigieren lassen und sind vor allem in der Nachfolge geblieben. Saul ist übrigens ein Negativbeispiel. Er hat sich nicht korrigieren lassen. Er wollte noch die eigene Verherrlichung, mit dem Gott Israels nichts mehr zu tun haben. Das Negativbeispiel. Für Kinder Gottes sind Taten aus Unglauben und Taten der Sünde nie gut. Sie belasten immer unsere Beziehung zu Gott. Und doch gilt, solange wir bei Gott bleiben, uns von ihm korrigieren, immer wieder zur Umkehr rufen lassen, wird er den Weg mit uns weitergehen. So wie mit Abraham in Ägypten. Und du darfst dir sicher sein, Gott kennt dich durch und durch. Er kennt deine tiefsten Motive und alle deine Gedanken. Du kannst ihm nichts verheimlichen. Nichts. Und trotzdem liebt er dich. Trotzdem liebt er dich. Und wie so herrlich, als Jesus am Kreuz starb und rief, es ist vollbracht, wusste er genau, es ist vollbracht, weil wir es nicht schaffen. Aber er hat es geschafft. Unser Gott möchte trotzdem mit dir zusammen sein und er möchte dich Schritt für Schritt verändern. Bis aus Abraham der Vater des Glaubens wurde, war noch ein weiter Weg. Und solange wir leben, sind wir auch auf so einem Weg. Mit Gott ist es der Weg der Veränderung und Heiligung durch Höhen, durch Tiefen, alles gehört dazu, durch Erfolge, durch Versagen, bis wir ihm einmal gegenüberstehen. Und eine ganz große Lektion auf dem Weg ist es, wenn wir es verstanden haben und danach handeln, dass nicht wir siegen müssen, sondern dass Gott es für uns und durch uns getan hat, durch uns tun will heute. Denn der Sieg, eigentlich Sieg, hat Jesus errungen. Und an ihm dürfen wir festhalten, auf ihn dürfen wir sehen. Und er ist der eigentliche Segen, der durch Abraham versprochen ist. In dir sollen gesegnet werden alle Völker, alle Geschlechter auf Erden. Das ist der Segen von Jesus, den wir heute haben. Darum in allen Fragen unseres Lebens lohnt es sich, auf Gott zu warten und an dem Glauben und Vertrauen auf ihn, Schritte des Vertrauens, Schritte des Glaubens zu tun. Auf ihn vertrauen, nicht auf uns. Und wenn dir momentan gar nichts Besonderes bei dir los ist oder wenn du dich fragst, was hat Gott eigentlich mit dir vor, dann sieh noch einmal Vers 17 an. Mach dich auf den Weg, heißt es dort, und durchziehe das Land nach allen Richtungen, das ich dir geben will, denn dir will ich es geben. Abraham lebte im Land der Verheißung, auch wenn er noch nichts eingenommen hatte und nichts einnehmen konnte. Aber hier bekommt er von Gott gesagt, sieh dir an, was ich für dich bereit habe. Erkunde es und male dir aus, was daraus werden wird. Entdecke, was ich dir gegeben habe. Und das gilt auch uns. Und damit möchte ich schließen. Entdecke, was Gott dir bereits gegeben hat. Entdecke den Reichtum, den Gott in dein Leben hineingelegt hat, und schiele nicht auf verrostende Werte. Entdecke die Gaben, die Gott dir anvertraut hat. Und dann probiere sie aus. Teste sie in der Mitarbeit, in seinem Reich. Und staune über den Segen, den Gott da dann für dich bereit hat. Sobald du losgelegt hast. Amen.